Vielleicht hat es ja der ein oder andere noch nicht gewusst oder noch nicht bemerkt, aber das ist ja das Lieblingslied vom Dietmar. Und immer, wenn er die Chance hat, das ins Programm zu bringen, dann tut er das. Und dieses Lied ist ja so ein Lied, Jesus will uns bauen zu einem Tempel, was man eigentlich auch so als Überschrift für das Thema nehmen könnte, was wir gerade so behandeln. Es geht ja auch so um die innere Schönheit. Es geht darum, dass Gott aus uns nochmal auch etwas machen möchte oder vielleicht zurück dahin bringen möchte, dass wir ein Gefäß sind, also ein Tempel sind seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit. Und das Geheimnis ist ja, das hat schon stattgefunden. Nur wir vergessen das sehr oft. Wir leben in unserem Leben so, dass sich das auch im Alltag unseres Lebens irgendwie an die Seite drückt. Und wenn wir uns über die Seligpreisung dann unterhalten und darüber Gedanken machen, dann geht es eben genau darum, um diese innere Schönheit oder eben um das wieder neu zu entdecken, dass Gott uns als Tempel geschaffen hat und er in uns wohnen will und er sich in uns ausbreiten will. Und das haben wir dann jetzt mit der ersten Seligpreisung gemacht und sie werden immer verknüpft mit so, ich sag mal, einem Grundthema des Menschen. Und bei der ersten Seligpreisung ging es ja um das Thema Erfolg. Damit haben wir uns so ein bisschen auseinandergesetzt und heute beschäftigen wir uns eben mit der zweiten Seligpreisung und man könnte da so das Thema mit reinnehmen, Verlust oder Verlieren. Wenn wir in die Bibel reinschauen, ins Alte, aber auch ins Neue Testament, dann begegnen uns viele Geschichten auch, die mit Verlorensein zu etwas zu tun haben. Das begegnet uns im Lukas-Evangelium, ein sehr bekanntes Kapitel, wo es eben um das verlorene Schaf, um den verlorenen Groschen, um den verlorenen Sohn geht. Also das ist eine Erfahrung, die wir alle im Leben machen, dass etwas verloren geht. Aber mit dieser Erfahrung, dass man etwas verliert, ist immer auch die Sehnsucht verbunden, es wiederzufinden. Also das gehört dann ganz eng zusammen. Also etwas, was man verloren hat, das will man eigentlich, und davon handeln dann ja diese Gleichnisse, das will man eigentlich wiederfinden, das will man wiederentdecken. Manchmal ist dann so, dass man jetzt nicht unbedingt das eins zu ersetzen kann und dann fangen wir an zu kompensieren. Ich sage immer sehr oft, das ganze Leben ist eine Kompensationsveranstaltung. Also wir versuchen das, was wir an Negativen in uns haben, wir versuchen das, was wir an Sehnsüchten haben, zu kompensieren durch das, was wir versuchen dann im Leben zu erreichen. Und ein großes Thema ist eben dieses Thema Verlieren und Wiederfinden. Die zweite Seligpreisung, Dietmar hat es ja schon angesprochen, ist bei Matthäus von Luther übersetzt mit selig, die da Leid tragen. Im Lukas-Evangelium kommt die Seligpreisung auch nochmal vor, ein bisschen verkürzt. Und Lukas übersetzt, ich sag mal so, diesen Abschnitt mit selig sind, die da weinen. Leid tragen und weinen, ja, das kann man schon zusammenbringen. Aber wenn man sich diesen griechischen Begriff, der hier benutzt wird, eben anschaut, dann merkt man, und das ist ja auch das, was Dietmar schon angezeigt hat, dann merkt man irgendwie, nee, das meint was anderes. Und der Begriff, der hier im Griechischen benutzt wird, ist eigentlich eben der Begriff für Trauern. Also zu beglückwünschen sind die, die traurig sind. Zu beglückwünschen sind die, die trauern. Und das ist bei diesen Seligpreisungen ja so, dass man irgendwie denkt, sag mal, macht der sich jetzt eigentlich lustig? Dieser Mann aus Nazareth, der dann auf diesen Berg gegangen ist, um diese Predigt zu halten, und das ist ja der Einstieg, macht er sich jetzt lustig über uns Menschen? Zu beglückwünschen sind die, die trauern, die Leid tragen, die weinen. Das kann doch eigentlich nicht wahr und das kann doch eigentlich nicht richtig sein. Trauer, und ich glaube, das kennen wir auch alle, Trauer ist die durch Verlust erzeugte Gemütsregung. Das ist das, was Trauer eigentlich ausmacht. Wir machen die Erfahrung, dass wir etwas verloren haben und das bringt dann auch so Trauer hervor. Man kann ja die unterschiedlichsten Dinge dann auch verlieren. Also man kann etwas verlieren. Zum Beispiel dann eben einen Groschen, eine Münze, ein Schaf, Man kann etwas verlieren. Das erleben wir auch alle miteinander, ja nicht unbedingt tagtäglich, aber auf einmal ist etwas weg und wir müssen suchen. Ich hatte gerade noch kurz mit meiner Mutter gesprochen und sie sagte, dass ihr irgendwie 125 Euro geklaut wurden. Also sie ist ja auch in einem Heim. Man weiß das nicht, wurde jetzt geklaut, weil sie ist schon nicht immer ganz auf der Höhe oder hat sie es irgendwo hingepackt und verloren. Also Verlusterfahrungen sind Erfahrungen, die zum Leben dazugehören. Ich kann etwas verlieren. Es gibt andere Erfahrungen, die wir machen, dass sich jemand verlieren kann, ein Menschen verlieren kann. Ich hatte draußen gerade noch kurz eine Begegnung und da sagte mir jemand, dass sie die Mutti vermisst, die seit 2 Jahren tot ist. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir machen, dass wir einen Menschen verlieren. Und das ist auch immer etwas, was uns traurig macht. Und ich glaube, keiner von uns hier in diesem Raum weiß auch an dieser Stelle jetzt nicht, würde sagen, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Denn das ist ja, was auch zu unserem Leben dazugehört, dass wir Menschen verlieren. Durch den Tod eben dann sehr häufig, manchmal eben dadurch, dass sie, was weiß ich, dann auf die andere Seite unseres Planeten irgendwie ziehen. Also jemanden zu verlieren, gehört auch dazu, gehört auch zu diesen Verlusterfahrungen. Aber das ist dann das Dritte und das ist das, worauf die Bibel auch immer wieder so hinweist. Man kann sich auch selbst verlieren. Ich weiß nicht, wer das von sich so kennt. Manchmal beschreiben wir das ja als etwas sehr Positives. Also man ist so, man hat sich selbst vergessen, man hat sich selbst irgendwie verloren, weil man gerade in einer bestimmten Situation ist, in der man ganz aufgeht. Aber, und das ist immer die Frage auch, dann, wenn Menschen in schwierige seelische Situationen hineinkommen, bist du eigentlich noch bei dir? Oder ist das, was du lebst, etwas, was du am Ende gar nicht bist? Ist durch das, was du lebst, bist du dir da vielleicht selbst verloren gegangen? Das ist auch eine Herausforderung, vor der wir stehen. Ich war gestern Abend auch bei einer Veranstaltung und ich sage jetzt nicht, welche das war, aber ich hatte das Gefühl, na, da sind viele Menschen, die sich eigentlich na, irgendwie selber verloren haben, die nicht bei sich sind. Kennt ihr das? Und das ist dann so eine Situation, die auch sehr, sehr schmerzhaft ist. Man ist dann wie so ein Hamster im Hamsterrad und rennt und rennt und rennt und am Ende weiß man gar nicht mehr, warum eigentlich. Man ist ein Getriebener, entweder von dem anderen oder von sich selbst. Und ja, bei sich zu sein, ist für viele auch etwas, wo sie sagen, nee, bitte nicht, das ist mir zu unaufgeräumt. Ein Punkt, der uns auch immer wieder leiden lässt an dem Leben und an sich selbst. Und diese Verlusterfahrungen, die führen eben zu Trauer. Und Trauer, das ist eben etwas, was ja wirklich den inneren Menschen ergreift. Und wir wissen das aus der Arbeit, aus der Trauerarbeit, dass es so bestimmte Phasen des Trauerns auch gibt. Und diese erste Phase beginnt zum Beispiel damit, dass ich leugne. Nein, kann doch nicht sein. Ich war ja 14, als die Polizei zu uns nach Hause kam und es gibt ja so ein paar Momente, die vergisst man die. Wir standen gerade irgendwie in der Küche, waren am Kochen, kamen aus der Schule und dann kam die Polizei halt vorbei und erzählte uns dann, also meine Schwester war da, meine Mutter und ich, und erzählt uns dann, dass der Vater gestorben ist. Und dann sagen wir, nein, kann ja gar nicht sein, weil der war gerade eben noch da. Geht doch gar nicht. Es gibt bestimmt, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt, dass man erstmal sagt, nee, das kann doch gar nicht sein. Und dann greift man heute zum Handy und versucht, denjenigen zu erreichen, um dann wirklich bestätigt zu bekommen, das ist eine Verwechslung, weil das kann doch gar nicht sein. Und dann auf einmal fängt es an, in einem zu arbeiten und dann kommen mehr Informationen und irgendwann muss man dann auch einfach das zur Kenntnis nehmen. Doch, leugnen hilft nicht, Augen zumachen hilft nicht, es ist genauso. Und dann geht man so die Phasen durch und man muss auch durch ein dunkles Tal, wo auch Wut und Anklage und alles dazu gehört und irgendwann kommt man an den Punkt der Akzeptanz. dass man sagt, ja, so ist das. Dieser Mensch wird nicht mehr nach Hause kommen. Ich habe ihn verloren. Dieser Mensch wird nie wieder mit mir sprechen. Ich habe ihn verloren. Das ist eigentlich unvorstellbar. Deswegen stellen wir es uns ja auch nicht vor. Aber es kann jeden Augenblick passieren. Wir haben das nicht in der Hand. Es kann von einem auf den anderen Augenblick passieren. Unsere Nachbarn bei uns, die denken auch, wir wären vielleicht ein bisschen bekloppt. Aber immer wenn wir das Haus verlassen, also manchmal gehen wir auch zusammen, aber öfters auch mal getrennt. Und immer wenn wir das Haus verlassen, dann geht der, der zurückbleibt, noch zum Küchenfenster, um zu winken. Ihr könnt ja mal dabei sein, wenn ich vergesse, mich umzudrehen. Dann geht das Fenster auf und dann, hey! Weil wir wissen ja nicht, ob wir uns nochmal wiedersehen. Da denken wir nicht dran. Aber wie viele Leute machen sich Vorwürfe, weil sie sagen, das Letzte, was ich diesem lieben Menschen gesagt habe, war, du bist so furchtbar. Und dann geht man auseinander. Und das ist dann das Letzte, was der Mensch von mir gehört hat. Wir wissen nicht, ob wir uns wiedersehen. Wir gehen davon aus, weil bisher war es immer so. Aber man kann auch einen anderen Menschen verlieren und es ist gut für die Seele, wenn es wirklich mal passieren sollte, wenn man weiß, das Letzte, was der Mensch, den ich liebe, gesehen habe, war ein Lächeln und ein Winken. Und nicht, du komm, du mir nach Hause. Ja, so ist das mit dem Verlieren. Es löst in uns eben etwas aus, was wir Trauer nennen und was uns wirklich zutiefst auch niederdrücken kann, was uns in Depression hineinbringen kann, aus die man vielleicht manchmal auch gar nicht mehr herauskommt. Darum geht es, wenn wir über Verlust dann auch nachdenken. Erich Fromm hat ein bis zum heutigen Tage einfach großartiges Buch geschrieben, das heißt Haben oder Sein. Und in diesem Buch hat er so beschrieben, was das denn ist mit dem Haben und mit dem Sein und worum es geht, um das Haben oder um das Sein. Und wir leben in einer Zeit, wir leben in einer Gesellschaft, in der es sehr stark um das Haben geht, dass ich etwas habe. Aber, und das ist das, was mit Trauer verbunden ist, wir alle merken sehr früh, und wenn wir da ein bisschen weiter drüber nachdenken, merken wir es auch sehr tief, es gibt in dieser Welt nichts, was wir haben und was wir behalten können. Nichts. Es kommt der Tag, da musst du alles loslassen. Es kommt der Tag, da ist alles vorbei. Du kannst noch so viel anhäufen und versuchen zu haben, haben zu wollen. Es kommt der Tag, da ist es weg. Und im Leben merken wir manchmal in kleinen oder größeren Augenblicken, wie das, was wir meinten zu haben, auf einmal weg ist. Wir konnten es nicht halten. Beim letzten Börsencrash sind viele dann auch schweißgebadet irgendwann aufgewacht, weil sie gemerkt haben, das, was sie meinten zu haben, weg. Von einem auf dem anderen Augenblick. In früheren Zeiten klingt so vor langer, langer Zeit, bin nach der Arbeit immer getrennt nach Hause und so. Da ging so ein Berg hoch, das war mir zu anstrengend. Und da hat mich mal jemand mitgenommen, der hatte so eine alte Ente, so 2CV. Das war sein ganzes Glück. Und dann passte er irgendwie nicht auf und wir fuhren hinter so einem LKW her und er mit seiner Ente hinten auf dem LKW drauf. Das war so ein Kipper so für Schutt und all sowas. Und also zum Glück, an dem Kipper war nichts zu sehen. Aber seine Ente, da hing, das ist ja wirklich Leichtbauweise und der hing, der Motor auf den Boden und alles war, ich weiß nicht, ob es hinterher ein wirtschaftlicher Totalschaden war, aber er war vollkommen durch. Und irgendwann sah ich, dass der, weil irgendwie Kotflügel waren verbogen und die Motorhaube stand auf und so. Und da stand der da an der scharfen Kante vom Kotflügel und machte so. Ich so, hast du einen Knall? Aber das ist genau das, was passiert. Was wir alle erleben. Das, was wir haben, ist nichts, was wir halten können. Dass wir etwas verlieren, ist etwas, was zu unserem Leben dazugehört. Da kannst du machen, was du willst. Und Erich Fromm beschreibt das so in seinem Buch und stellt dann eben so auch die Frage an unsere, ist schon ein paar Tage älter jetzt das Buch, aber an unsere moderne Zeit und Gesellschaft, was versuchst du denn eigentlich festzuhalten und zu haben, was du gar nicht haben kannst? Und könnte es sein, dass du dadurch, dass du versuchst, immer festzuhalten, zu haben und nicht zu verlieren, gar nicht bist? Aber das ist ja das Sein. Kann das sein, dass wir unser Leben verpassen, dass wir nicht sind, weil wir versuchen, das, was wir haben, festzuhalten? Und Erich Fromm sagt, und geht ja auch kritisch mit unserer Gesellschaft eben ins Gericht, Erich Fromm sagt, ja, da musst du aufpassen. Da musst du aufpassen, dass du zum Beispiel dich nicht selber verlierst. Und auf diesem Weg des etwas Verlieren, das kann jetzt ein geliebter Mensch sein, das kann eine Partnerschaft sein, das kann der Job sein, das kann das Haus sein. Wir haben das ja auch schon erlebt, als dann irgendwann der unser Haus, also wo die Kneipe drin war, dann ankam, der hat es dann günstig ersteigert und ist dann gekommen und hat gesagt, so, ihr müsst jetzt hier raus. Und dann haben wir noch versucht, was rauszutragen und der sagte, nee, das bleibt drin, das gehört jetzt mir. Das ist schon ein blödes Gefühl. Dinge zu verlieren, nicht mehr zu haben, ist ein blödes Gefühl. Und die Frage ist, was macht man dann? Was macht man dann? Der Verkauf, sag mal, von Schmerz, von Betäubungsmittel ist ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten unglaublich angestiegen. Alkoholkonsum steigt an, weil man versucht, diesen Schmerz des ich habe etwas verloren, des Nicht-mehr-Habens irgendwann irgendwie zu unterdrücken. Dann hast du eben nicht deinen Traumjob und musst eben gucken, dass du abends, wenn du zu Hause bist, irgendwie dir das Leben schön säufst. Ich bin in der Kneipe groß geworden und damals gingen fast nur Männer in die Kneipen. Also ich weiß nicht, habe ich auch nicht mehr alle vor Augen, aber da lebten wenige von in einer glücklichen Beziehung. Ja, manchmal muss man sich seine eigene Ehe auch schön saufen. Und so weiter und so weiter. Verlust erzeugt Trauer und Schmerz und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und was wir in unseren Zeiten, in unseren Tagen erleben, ist, dass wir eine Kultur der Schmerzvermeidung sind. Dass wir das nicht mehr aushalten. Dass wir irgendwie versuchen, das zu kompensieren, wodurch auch immer, um diesen Schmerz nicht mehr spüren zu müssen. Und das ist ja verständlich, das ist ja nachvollziehbar. Und genauso kann Arbeit dann auch eine Flucht sein, wo man sich hineinflieht, um irgendwie das eigene Leben nicht mehr so richtig aushalten zu müssen. Es kann alles Mögliche sein. Aber eigentlich ist das immer der Versuch, irgendwie dem Schmerz zu entfliehen. Diesen Schmerz nicht wahrzunehmen. Und was kommt dabei raus? Dass zum einen, dass man sich selber verliert. Und zum anderen, dass man dann Menschen begegnet, die dann Menschen verloren haben oder vielleicht selber auf dem letzten Weg sind und dann nur noch sagen können, ach komm, wird schon wieder. Wird schon wieder. Alle wissen, nee, das wird nicht wieder, aber was Besseres fällt einem nicht ein. Weil man diesen Schmerz einfach nicht aushält. Nur zu menschlich. Aber das ist auch das, was wir erleben. Und es ist dadurch, dass wir versuchen, diesen Schmerz, der an unterschiedlicher Stelle eben durch Trauer auch auftreten kann, diesen Schmerz zu verhindern, dass wir uns entsolidarisieren. Dass wir dann nicht mehr hingucken in die Seniorenheime und gucken, was dort mit den alten Menschen passiert. Dass wir dann nicht mehr hingucken in die Krankenhäuser, um zu sehen, was da eigentlich mit Kranken passiert. Wir gucken nicht mehr hin, wir entsolidarisieren uns, indem wir sagen, nee, ach komm, ich habe... Dort, wo Menschen aber selbst Leid erfahren, wo sie diesen Schmerz spüren, da passiert etwas mit ihnen, das erlebt ihr zum Beispiel auf der Intensivstation. Das erlebt ihr zum Beispiel, wenn ihr Menschen begleitet, die im Sterben sind und wo dann noch andere Menschen, die auch darunter leiden, dazukommen. Das Leid ist seit jeher ein großer Schulmeister gewesen, aber das Leid bindet Menschen auch zusammen. Im Leid kommen Menschen auch zusammen, dort, wo sie sich dem Leid stellen und nicht davor fliehen, dort, wo sie hineingehen und nicht sich zurückziehen. Da kommt auf einmal eine ganz eigene Gemeinschaft und ein ganz eigenes Miteinander zustande. Und die Menschen, mit denen man dann diesen Weg gegangen ist, das sind dann Menschen, die irgendwie im Herzen wohnen, die auch nicht mehr weggehen, auch wenn sie vielleicht ganz woanders sind. Also zum einen passiert es dort, wo wir versuchen, den Schmerz und das Leid zu vermeiden, dass wir zum einen an der eigenen Seele Schaden nehmen, aber dass wir uns auch entsolidarisieren. Aber auf der anderen Seite passiert es eben auch dort, wo wir uns darauf einlassen, dass wir vielleicht mehr zu uns selbst und zu dem eigenen Sein kommen und sich nochmal eine ganz andere Qualität von Miteinander ergibt. Und von daher ist das ein großes Thema auch für uns, dass wir miteinander versuchen, wie wir mit diesem Thema dann auch umgehen können. Was schwierig ist, ist all das, was den Schmerz nicht ernst nimmt und versucht irgendwie zu vertrösten. Wird schon wieder. Naja, irgendwann im Himmel, dann ist... Das, was Jesus hier anspricht, wenn er sagt, zu beglückwünschen sind die Trauernden, also die, die Verlusterfahrung gemacht haben, was er hier anspricht oder was er ihnen sagt, ist, zu beglückwünschen seid ihr, weil ihr werdet getröstet werden. Ihr werdet getröstet werden. Ihr werdet nicht vertröstet auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Ihr werdet nicht vertröstet auf irgendeinen Zeitpunkt, der irgendwann kommt. Nein, das, was Jesus hier, den Begriff, den Jesus dann hier benutzt, der hat in seiner Wurzel, in dessen Wurzel steht auch das Wort Paraklet, Parakaleo. Und das habt ihr vielleicht schon mal gehört, als Jesus zu seinen Jüngern dann auch sagt, als er sich verabschiedet, ich werde euch den Tröster, den Parakleten senden, den Heiligen Geist, der in euch ist und der mit euch sein wird. Und das ist das, was Jesus hier anspricht. Diesen Heiligen Geist, diesen Parakleten, der in uns dann vielleicht Dinge auch klärt, indem er uns mit auf einen Weg nimmt und sagt, denk über dein Leben nach. Es geht ja darum, dass wir dieser Tempel mehr und mehr sind. Es geht ja darum, dass wir diese innere Schönheit entdecken. Denk darüber nach. Haben ist nicht an sich schlecht. Aber immer haben wollen macht den Menschen krank. Was ist das, was dein Leben bestimmt? Bist du noch auf der Suche danach, dass du haben musst, weil du irgendetwas damit kompensieren willst? Oder kannst du sein? Kannst du einfach sein? Der du bist, so wie es gerade ist, mit der Sonne, wie sie scheint oder wie sie nicht scheint, kannst du sein als der du bist? Und dieser Paraklet, der Heilige Geist, der will Menschen mit auf diesen Weg nehmen, dass sie das für sich entdecken können, was das Eigentliche des Lebens ist, wann man denn eigentlich sein kann. Und diese Frage steht immer in Verbindung und im Zusammenhang mit dieser Erfahrung der Trauer, mit dieser Erfahrung des Verlierens, mit dieser Erfahrung des Nicht-Festhaltens-Könnens mit diesen Erfahrungen, die uns manchmal im Leben so niederdrücken, dass wir nicht wissen, wie es am nächsten Tag weitergeht. Und da sagt Jesus, du wirst getröstet werden, weil dein Vater im Himmel dir den gesandt hat, der in dir diese Botschaft trägt. Du darfst sein, ob du fröhlich bist oder ob du traurig bist, du darfst sein. Ob du gerade etwas hast, was du geben kannst oder alles verloren hast, du darfst sein. Du hörst nicht auf zu sein vor den Augen deines Vaters im Himmel. Und wo wir das lernen, auch gerade in unseren Zeiten, auch gerade in dem System, in dem wir leben, dass es nicht darum geht, immer zu haben und festzuhalten, weil wir können nichts, aber auch gar nichts festhalten, was wir haben. Es kommt der Tag, da müssen wir alles loslassen und wohl dem, der sich in seinem Leben schon ein bisschen darauf einstellen kann. Es geht nicht darum, dass du viel hast, sondern es geht darum, dass du diesen Ort findest, wo dir jemand sagt, du darfst sein, so wie du bist, mit all dem, was zu dir gehört. Und dann wirst du merken, wie du zu diesem Tempel mehr und mehr wirst. Dann wirst du merken, wie du eine innere Schönheit bekommst. Amen.